Da sind wir wieder mit der Coxeter-Vorlesung. Irgendwas ist mit dem Anfang der Aufnahme schiefgegangen. Das Gerät war plötzlich aus. Tut mir leid, der Anfang ist jetzt vielleicht gar nicht drauf. Aber wir sind beim Beweis von Satz 6.5. Bisher habe ich mir nur Notation hergenommen. Ein y aus r aus dem Residuum, derart, dass es möglichst kurzen Abstand oder möglichst kleinen Abstand zu x hat. Erstmal ist mir egal, ob es davon mehrere gibt. Ich nehme ein Element u aus dem Residuum her und eine minimale Galerie Gamma von x zu y, bei der erstmal egal ist, wie sie verläuft. Und jetzt haben wir zwei Fälle. Im ersten Fall gibt es keine Wurzel, die x und u gleichzeitig enthält. Und da benutzen wir dann Satz 6.4. Denn ein Element aus dem Kammernsystem liegt auf einer minimalen Galerie von einer Kammer zu einer anderen Kammer, genau dann, wenn es in jeder Wurzel liegt, die die beiden enthält. Und das benutzen wir jetzt, wenn es also keine Kammer gibt, die sowohl x als auch keine Wurzel gibt, die sowohl x als auch u enthält, dann heißt das, dass jede Kammer aus Sigma in jeder solchen Wurzel liegt, denn wir reden ja über die leere Menge. Und dementsprechend liegt dann jede Kammer aus Sigma auf einer minimalen Galerie von x zu y. Von x zu u, entschuldige, insbesondere dieses y. Erster Fall, es existiert keine Wurzel. Was wir uns mit minimalem Abstand gewählt haben, von x zum Residuum r, dass das auf einer minimalen Galerie von x zu u liegt. Und damit haben wir die zweite Aussage gezeigt. Das ist die, um die es jetzt gerade geht, die zweite Aussage des Satzes. Jetzt kommt der zweite Fall, und das ist der, wo es halt doch so eine Wurzel gibt, und dann nennen wir die Alpha. Ist es lesbar, wenn ich da unten jetzt noch was hinquetsche? Ja, gerade so? Okay, ich lese es auch noch mal vor. Zweiter Fall, es existiert eine Wurzel Alpha, die x und u enthält. Jetzt habe ich auch gleich die Notation. Und dann gucke ich mir die Faltung an. O. Was macht die nochmal? Auf Alpha ist es die Identität, auf Minus Alpha wirkt es wie die Spiegelung. Das heißt, wir falten einmal so rum wie im Pfannkuchen und alles landet auf der Wurzel Alpha. Gut, und jetzt überlegen wir so ein bisschen, was diese Faltung macht. U bleibt, wo es ist, denn U kommt, denn U liegt ja in Alpha, nach Wahl von Alpha. Deswegen liegt U. Also da U auf sich selbst abgebildet wird, liegt U im Residuum R und gleichzeitig aber auch im Bild von R unter der Faltung. Das schreibe ich jetzt mal so auf. U liegt in Alpha, bleibt also fest bei der Faltung. Deswegen ist U dasselbe wie das Bild von U unter der Faltung. Und das liegt jetzt einerseits in R und andererseits im Bild von R unter der Faltung. Das schreibe ich mal so, O von R. Und jetzt möchte ich mir klar machen als nächstes, dass auch das Bild von y unter der Faltung, also y liegt ja selber in R, und jetzt möchte ich zeigen, dass das Bild von y unter der Faltung auch in R liegt. Das ist das nächste Zwischenziel, und dafür müssen wir uns mal kurz die Farben angucken, die zum Residuum R gehören. Da haben wir uns nichts hergenommen in der Voraussetzung, also machen wir das einfach jetzt. J soll der Typ sein, also die Farbenmenge für das Residuum. Jetzt möchte ich mir also über diese Farbenmenge irgendwie klar machen, dass y und ja, im Prinzip reicht es, wenn ich mir klar mache, dass Rho von Y verbunden ist mit irgendwas, was im Residuum liegt, J verbunden ist. Und das mache ich mit U. U und Y liegen ja beide in R, sind also J verbunden. Und jetzt kommt die Faltung und die Faltung ändert keine Farben. Bei der Faltung kann es passieren, dass Kammern, dass benachbarte Kammern auf die gleiche Kammer abgebildet werden, aber es kann nicht passieren, dass da auf einmal eine Kante eine andere Farbe bekommt. Das haben wir uns klar gemacht in diesem Lemma am Anfang. Welches war das nochmal? Lemma 6.1. Da haben wir uns klar gemacht, dass Lemma eine I-Nachbarschaft hat, dass dann nach der Faltung immer noch I-Nachbarschaft da ist, es sei denn, die Kammern fallen nach dem Falten zusammen. Das heißt, ich könnte jetzt sowas machen wie mehrfache Anwendung. Mehrfache Anwendung von Lemma, was ist das? 6.1b. Zeigt, dass Rho von U, und das ist ja dasselbe wie U, und Rho von Y, J verbunden sind. Ich werde jetzt kleiner beim Schreiben. Wie ist das? Ist es noch zu lesen? Gut, sonst bitte beschweren. Gut, Rho von U und Rho von Y sind J verbunden. Rho von U ist aber U, das liegt in R. Und J verbunden sein heißt ja, man liegt in der gleichen J-Zusammenhangskomponente. Das sind genau die Residuen. Deswegen ist jetzt Rho von Y auch in R. Gut, wie machen wir jetzt weiter? Ich nehme an, dass Y nicht in Alpha liegt. Wenn das so ist, dann muss es in Minus Alpha liegen, weil ja Alpha und Minus Alpha zusammen ganz Sigma ergeben. Also so angenommen, Y ist ja nicht in Alpha. Alpha. Und jetzt überlegen wir, was mit Gamma los ist. Jetzt argumentiere ich hier mit Gamma und ich überlege, warum. Denn Gamma läuft ja von x zu u und das passiert innerhalb von Alpha. Das nervt mich gerade. Kann es sein, dass ich meinte? Nee. Augenblick, ich muss kurz nachdenken. Denn ich habe hier. Komischerweise. Mit Gamma argumentiert, obwohl mein Argument so aussieht, als würde ich eine Galerie von x zu y betrachten. Und das ist seltsam. Sei Gamma eine minimale... Doch, das stimmt aber alles, ja klar. Gamma ist eine minimale Galerie von x zu y. Das stimmt. Warum habe ich mich denn gerade selber irritiert? Ach so, weil Alpha so gewählt ist, dass es x und u enthält. Ha, da habe ich mich gerade selber irritiert und habe u und y verwechselt. Gut, also nochmal. X liegt in Alpha. Y liegt jetzt in Minus Alpha. Gamma ist eine minimale Galerie, kreuzt eine Mauer also einmal oder keinmal. Und wenn die in verschiedenen Wurzeln liegen, dann wird die Mauer genau einmal gekreuzt. Gut, das halten wir fest. Das war Lemma 5.5. Und dann benutzen wir die Faltung. Insbesondere kreuzt Gamma die Mauer in Alpha. Genau einmal mit Lemma 5.5. Und jetzt wenden wir die Faltung an, und zwar auf jede Kammer, die in der Galerie Gamma vorkommt. Dann bekommen wir, indem wir notfalls, ich brauche ein Bild. Was passiert, wenn ich, Moment, ich gehe mal darüber und male da. Ich hoffe, das funktioniert so. Also, das ist jetzt die Idee. Ich habe jetzt hier x auf der einen Seite Masse, wenn ich hier mit Gamma langlaufe. Und jetzt ist die Idee, dass ich auf jede einzelne Kammer, die hier unterwegs vorkommt, die Faltung anwende. Und was passiert dann? Na, hier ist irgendwas, das bleibt einfach fest bei der Faltung. Das hier wird jetzt quasi so aufeinander geklappt, von hoch. Und was auch immer hier noch passiert, wird jetzt ja einfach rübergespiegelt. Das heißt, dieser Teil der Galerie, der landet dann irgendwie so da. Und da landet jetzt das Bild von Y unter der Faltung. Das ist das, was passiert, wenn ich die Faltung anwende, so bildlich gesprochen. Kann man das erkennen? Und dann schreibe ich das jetzt nämlich hin, so ein bisschen kürzer, weil das Bild eigentlich mehr sagt als alle Wörter, die ich jetzt hier hinschreibe. Denn der Witz ist jetzt, Moment, ich gehe mal zurück. Der Witz ist jetzt, dass diese neue Galerie, die da rausgekommen ist, nachdem ich gefaltet habe, auf jeden Fall einen kürzer ist. Und auch genau einen, denn ich habe genau einmal gekreuzt. Das ist die Stelle, wo nach dem Falten eine Kante wegfällt. Alle Kanten vorher bleiben, wie sie sind, und die Kanten danach wurden ja einfach nur rübergespiegelt. Das heißt, da habe ich eine Galerie von x zu Rho von y, die um einen kürzer ist als Gamma. Entsteht eine neue Galerie von x. X ist dasselbe wie Rho von x, weil die Faltung auf Alpha ja nichts macht. Nach Rho von y, die genau 1 kürzer ist als Gamma. Von x zu Rho von y, die ist um einen kürzer als Gamma, und wir beachten nochmal, Rho von y liegt im Residuum R. Wir haben jetzt also etwas gefunden, was im Residuum R liegt und was einen kürzeren Abstand zu x hat, als das y, mit dem wir angefangen haben. Aber innerhalb von R war das y ja so gewählt, dass es möglichst nah an x dran ist. Und das heißt, dass dieses neue Element, was wir da jetzt gebastelt haben, nicht existieren darf. Widerspruch. Der Widerspruch kommt von der Annahme, dass y nicht in Alpha liegt. Also liegt es da doch drin. Und dann liegt es in jeder Wurzel, denn wir haben hier das Alpha nicht speziell gewählt, sondern wir haben einfach irgendeine gewählt, die x und u enthält. Mit diesem Argument liegt also jetzt y in jeder Wurzel, die x und u enthält, und dann wieder mit dem berühmten Satz, auch auf einer minimalen Galerie. So, das schreibe ich jetzt mal kurz hin, und dann sind wir fertig. Widerspruch. Und mit Satz 6,4 liegt y auf einer minimalen Galerie von x nach u. Dass dieses am nächsten dran liegende Element eindeutig bestimmt ist. Und das beweisen wir, indem wir das benutzen, was wir gerade schon gezeigt haben. Da warte ich jetzt mal ein bisschen und springe vor allem nicht durchs Bild, damit das scharf bleibt. Und dann warte ich auf ein Signal, dass ich die Tafeln bewegen darf und vor allem die eine Tafel wischen darf. Ich kann einen Schluck Tee trinken. Tut mir leid für die Leute, die die Audioaufnahme hören, dass die zwischendurch dann immer diese komischen Pausen haben, wo ich so Zeug quatsche. Man kann ja vorspulen. Wie sieht's aus? Darf ich die Tafeln bewegen und die eine Tafel wischen? Nee, noch nicht. Okay. Dann warte ich. Brauchen auf jeden Fall noch mehr Bilder heute. Jetzt? Okay, danke. Jugendhafte bleibe ich auch noch einen Moment sichtbar. Ja, wie zeigen wir die Eindeutigkeit? Wir können ja einfach mal zwei am nächsten dran liegende Elemente hernehmen und dann benutzen, dass man da jeweils eine minimale Galerie durchfindet. Dann können wir über Abstände argumentieren und dann sind wir auch sofort fertig. Das ist jetzt die Idee. So, Eindeutigkeit. Unser Y vom Anfang behalten wir. Das haben wir ja so gewählt, dass es möglichst nah dran ist innerhalb des Residuums. Und jetzt nehmen wir uns einfach noch eine weitere Kammer, Y', die auch möglichst nah dran sein soll. Na gut, und möglichst nah dran heißt ja, also das ist ja quasi absolut gewählt. Das heißt, wenn wir eine zweite Kammer haben, die auch möglichst nah dran ist, dann muss die genauso nah dran sein wie y. Sei also y' aus R so, das auch, oder das mit dem auch ist irgendwie doof, dass die Distanz von x zu y dieselbe ist wie die von x zu y'. Und da ich das im Residuum gewählt habe, ist es jetzt im Residuum und ist ebenfalls genauso nah dran, also auch möglichst nah dran. Und dann benutzen wir das, was wir vorher gemacht haben. Naja, jetzt liegt y auf einer minimalen Galerie von x zu y' und umgekehrt. Strich liegt, heißt, dass der Abstand von x zu y' dasselbe ist wie die Summe der Abstände von x zu y und von y zu y'. Und gleichzeitig andersrum. Diese beiden Abstände sind gleich und dann sieht man, dass das nur geht, wenn y und y' den Abstand 0 haben. Und das geht nur, wenn sie gleich sind. Da setzt man jetzt also, da gibt es verschiedene Arten, das zu sehen. Man kann zum Beispiel jetzt hier für den Abstand von x zu y das einsetzen und dann sieht man, dass der Abstand von y zu y' 0 sein muss. Also sind die gleich. So haben wir die Eindeutigkeit und ich habe wahrscheinlich in der letzten Vorlesung schon vorgegriffen und gesagt, dass man jetzt eine Abbildung definieren kann. Wenn ich ein festes Residuum gegeben habe, dann kann ich jedem Element des Kammernsystems dieses eindeutig bestimmte Element in dem Residuum zuordnen, das am nächsten dran ist. Und das nenne ich dann Projektion auf das Residuum. Darf ich jetzt durchs Bild springen und unten wischen? Ist das okay? Ich Schreiben wir das noch eben an. Dann wird die Voraussetzung wie immer und ein Residuum. Und dann bezeichnen wir diese Abbildung, die wir jetzt gerade gefunden haben, mit Proi R. Proi wie Projection, unten kommt ein R dran für das Residuum. Gut, die ist wohl definiert wegen des Satzes von vorher. Satz 6,5. Bestimmte Kammer in R, die am nächsten an X wird. Bisschen umgangssprachlich, aber in genau dem Sinne, den wir gerade schon die ganze Zeit verwendet haben. Das heißt, wir schauen uns die Abstände an und dann gibt es genau eine Kammer, die am nächsten dran liegt. Und die ist es. Das können wir jetzt benutzen, um zu zeigen, dass Residuen konvex sind. Das nächste Lemma. Unter unserer Generalvoraussetzung P2 sind Residuen konvex. Warte und dann beschließen. Ah, da sehe ich gerade noch einen kleinen Tippfehler. Ups, ich bin ins Bild gelaufen. Den ändere ich dann aber gleich. Ich werde das wahrscheinlich nicht schaffen, zwischen Vorlesung und Übung schon das ganze Zeug hochzuladen oder die Links zu setzen und so. Das mache ich dann aber nach der Übung. Da ist was reingerutscht. Okay. Wie sieht's aus? Darf ich ein bisschen weitermachen? Gut, wir brauchen irgendwie einen Typ. Sei J, Teilmenge I, der Farbentyp von R. Achso, R muss ich mir auch noch hernehmen. Der Typ sei J, Teilmenge von I, sei N, J, Teilmenge von I und R, ein J. Vergesse ich manchmal, das hinzuschreiben. Gut, was haben wir überhaupt zu zeigen? Konvexität heißt ja, ich nehme zwei Kammern her und eine minimale Galerie und zeige, dass alle Kammern unterwegs in R liegen und dass auch die Kanten, die ich benutze, J-Kanten sind. Da dann bin ich fertig. Naja, und wir haben dieses Wunderlemma, Lemma 4.5, das uns sagt, dass wenn ich benachbart bin innerhalb eines Residuums, dann bin ich mit einer Farbe aus dem Typ des Residuums benachbart. Und deswegen reicht es, wenn wir uns jetzt so eine Galerie hernehmen und uns die Kammern unterwegs angucken, denn die Farben, die sind automatisch schon erledigt durch dieses Lemma. Gamma, eine minimale Galerie von x nach y und die Minimalität bezieht sich auf Sigma. Von x nach y. Ja, wie gesagt, mit Lemma 4.5 reicht es, dass wir uns die Kammern angucken. Und der Witz wird sein, dass wir uns eine Kammer hernehmen, die außerhalb liegt. Und wir tun kurz so, als läge die außerhalb und auf der Galerie Gamma und machen uns dann klar, dass das nicht zusammenpasst. Denn dann können wir die Projektion benutzen. Und wenn die vorher außerhalb gelegen hätte, hätten wir durch die Projektion eine kürzere Galerie finden können. Das ist die Idee dieses Beweises. Wir nehmen uns also jetzt irgendeine Kammer her, die außerhalb von R liegt und zeigen, dass die nicht auf der minimalen Galerie liegen kann. Auf irgendeiner minimalen Galerie. Okay, sei U. Irgendwo in Sigma und außerhalb von R. Und jetzt betrachten wir, wie gesagt, die Projektion, um zu sehen, dass diese Kammer nicht auf Gamma liegen kann. Die Projektion heißt Z. So, und was wissen wir denn jetzt? X und Y kommen beide aus dem Residuum. Und wir wissen, dass immer dann, wenn man auf das Residuum projiziert, dass man dann eine minimale Galerie finden kann in das Residuum hinein, zu jeder beliebigen Kammer da, durch diese Projektion. Und das bedeutet, dass wir zum Beispiel, wenn wir bei U starten und zu X laufen, X liegt im Residuum, dass wir dann eine minimale Galerie finden können, die durch diese Projektion Z läuft. Und das benutzen wir jetzt und schreiben das wieder im Sinne von Abständen hin. Mit Satz 6.5 existiert eine minimale Galerie von, was habe ich gesagt, von U zu X durch die Projektion Z. Und das kann ich mit Abständen wie folgt hinschreiben. Die Distanz von U zu X ist die Summe der Distanzen von... ich habe bestimmt was gedacht bei der Reihenfolge, die ich hier hingeschrieben habe. Ich laufe von U zu X durch Z, also mache ich es in der Reihenfolge. Ich laufe erst zu Z und dann von Z zu X. Und jetzt möchte ich sehen, dass das echt größer ist als der Abstand von X zu Z, beziehungsweise von Z zu X. Und warum ist das so? Naja, das hier ist nicht 0, denn wenn das 0 wäre, wären U und Z gleich. Aber U liegt außerhalb des Residuums und Z liegt drin. Das ist ja eine Projektion. Das heißt, dass dieser Abstand hier mindestens 1 sein muss. Und deswegen ist das, was hier steht, auf jeden Fall größer als der Abstand von Z zu X. Und dasselbe kann ich jetzt machen, indem ich von U zu Y laufe und ich nehme auch wieder diese Projektion Z. Ich schreibe mal analog und da schreibe ich jetzt nicht die ganze Argumentation mit hin, aber die Idee ist, dass ich diesmal von U zu Y laufe und ich benutze auch wieder die Projektion Z und dann bekomme ich, dass der Abstand von U zu Y dasselbe ist wie der Abstand von U zu Z, der ändert sich nicht. Und dann habe ich auch den Abstand von Z zu Y und mit dem gleichen Argument ist das echt größer als der Abstand von Z zu Y. So, und jetzt behaupte ich, dass man daraus schlussfolgern kann, dass U nicht auf Gamma liegen kann. Wenn nämlich U auf Gamma läge, ich zeige da jetzt drauf und schreibe dann nichts bis gar nichts an oder nur ganz wenig, mal gucken. Nehmen wir kurz an, dass U auf Gamma läge. Dann kämen wir doch auf den Abstand von x zu y, indem wir diese beiden Abstände addieren. Richtig? So, das muss aber der Abstand von x zu y sein. Andererseits ist es aber so, dass wir was Kleineres bekommen, wenn wir durch z laufen, wegen dieser Ungleichung, die hier stehen. Wenn wir von x zu y durch z laufen, haben wir insgesamt eine kürzere Galerie zurückgelegt, wegen dieser Ungleichheitszeichen hier, als wenn wir durch u gelaufen wären. Das heißt, wir vergleichen quasi diese Seite hier, diese Summe und diese Summe. Und das ist dann ein Widerspruch dazu, dass U auf einer minimalen Galerie liegt. Es liegt auf einer Galerie, aber halt nicht auf einer minimalen. Den man auch konstruktiv nutzen kann, ist vielleicht mal in irgendeiner Übungsaufgabe hilfreich. Wenn man mit irgendeiner Galerie anfängt, dann kann man die manchmal verkürzen, indem man eine Projektion benutzt. Nur so als Hinweis. Gut. Ich trinke einen Schluck Tee und warte kurz. Was haben wir jetzt gemacht? Wir haben gezeigt, dass kann man außerhalb des Residuums nicht auf einer minimalen Galerie liegen können. Das heißt, dass die Kammern auf der Galerie Gamma tatsächlich alle aus R kommen und dass R deswegen wirklich konvex ist. Nein, jetzt sind wir auch schon fertig. Fast fertig mit dem Kapitel. Wir gucken uns jetzt noch Durchschnitte von Residuen an. Stückchen sieht, damit ich dann da vielleicht gleichzeitig zeichnen kann, hatte aber den Eindruck, dass dann die Tafelschrift zu klein ist. Wir können das gleich mal zwischendurch testen, so versuchsweise, um zu gucken, ob ich dann mehr Tafelplatz habe und das trotzdem noch lesbar ist, aber mein Eindruck war einfach, so wie ich es auf dem Tablet gesehen habe, dass das dann nicht mehr lesbar ist. Und noch geht's. Noch muss ich nicht so viel nebenbei zeichnen. Okay, Nummer 6, 7. Da haben wir zwei Farbenmengen und zwei Residuen. Ups. Zwei Farbenmengen, J und J'. Und dann haben wir Residuen vom Typ J bzw. J' und die heißen R und R'. Als nächstes betrachten wir die Kammernmengen. Ich möchte also R und R' jetzt kurz als Menge von Kammern auffassen. Da kann ich den Durchschnitt bilden. Und der ist dann halt leer oder nicht. Je nachdem. Seit D, der Durchschnitt von R und R', wie gesagt, als Menge von Kammern. Wem ist nicht klar, warum es wichtig ist, dazu zu sagen, ob man nur die Kammern meint oder was anderes? Ihnen ist es klar, okay. Dann zeigen wir jetzt, dass in dem Fall, wo da überhaupt Kammern sind, wo also D nicht leer ist, der von D erzeugte Teilgraph von Sigma selbst ein Residuum ist und der Typ des Residuums ist der Durchschnitt der Farbenmengen. Ich schreibe mal, dass das ein J geschnitten J'-Residuum ist. Und dann können wir noch was über die Projektion sagen. Wenn wir nämlich aus dem einen Residuum kommen, dann ist die Projektion auf das andere dasselbe wie die Projektion auf den Durchschnitt. Das kann manchmal hilfreich sein für irgendwelche Induktionsargumente, wo man über die Menge der benötigten Farben Induktion macht oder so. Also für alle U aus R', dass die Projektion von U auf R dasselbe ist wie die Projektion von U auf D. Und wenn wir uns vorher klar gemacht haben, dass D ein Residuum oder dass dieser Teilgraph ein Residuum ist, ich habe jetzt D und den davon erzeugten Teilgraph synonym verwendet, ich habe hier also nur D geschrieben. Aber das ist hoffentlich okay als Missbrauch von Notationen, dass ich jetzt nicht noch einen neuen Buchstaben eingefügt habe für den davon erzeugten Teilgraph. Was ich eigentlich sagen wollte, war, dass das hier sinnvoll ist in dem Moment, wo ich mir klar gemacht habe, dass hier unten ein Residuum steht. Wie gesagt, da missbrauche ich dann den Buchstaben D für das Residuum. Denn ein Residuum ist ja mehr als die Menge der Kammern. Das ist ja ein Graph. Wische ich jetzt mal, glaube ich. Wie ist es, wenn ich jetzt so rumspringe? Wird das Bild dann sehr unscharf, so wie es letzte Woche war? Ist es besser diesmal? Ah, dann ist es vielleicht jetzt mit der Kamera einfach besser.
Also es wird auch unscharf, aber es ist wesentlich besser als mit der Kamera.
Alles klar. Gut, dann mache ich das jetzt so weiter. Ich habe jetzt einfach eine externe Kamera dazu geschaltet. Und das macht dann für mich den Ton ein bisschen schwieriger, aber es ist okay. Und wenn der Ton für Sie in Ordnung ist und wenn das Bild vor allem besser ist dadurch, dann behalten wir das so. Überhaupt zu tun? Na, im von D erzeugten Teilgraph sehen wir alle Kanten zu Farben, die da halt existieren, wenn man sich die Kammern im Kammernsystem anguckt. Und wir erwarten, dass es reicht, sich auf die Farben, die in J bzw. J' liegen, zu begrenzen, weil ja zwischen zwei Kammern immer nur eine Kante mit einer Farbe existieren kann. Wir haben ja nie multiple Kanten mit verschiedenen Farben. Heißt also, wenn die überhaupt mal benachbart waren und man das auch sieht in den Residuen R oder R', dann muss die Farbe dazu auch aus J oder J' gekommen sein. So, diese Art von Argument, die müssen wir jetzt ab und zu im Hinterkopf behalten. Gut, was mache ich? Ich nehme mir zwei Elemente aus D, zwei Kammern, gucke mir eine minimale Galerie an und mache mir klar, dass die Farben, die ich da unterwegs benutze, alle in J geschnitten, J Strich liegen. Dann habe ich auf jeden Fall schon mal Verbundenheit, sodass dann also der von dir erzeugte Teilgraph immerhin in einem J geschnitten, J Strich Residuum drin liegt. Und dann ist nur die Frage, warum das nicht noch größer sein kann. Wir zeigen also zuerst, dass x, y, j geschnitten, j Strich verbunden wird. Dazu nehmen wir uns eine minimale Galerie hier. Und jetzt benutze ich, dass x und y aus d kommen und deswegen liegen die gleichzeitig im Residuum r und im Residuum r'. Wir nehmen die Perspektive von r ein. Da sind jetzt x und y drin und wir haben eine minimale Galerie. Da Residuen konvex sind, das haben wir uns gerade überlegt, laufe ich unterwegs nur durch Kammern, die in r liegen. r' ist auch ein Residuum, das ist auch konvex. Ich laufe also auch nur durch Kammern, die in r' liegen. Das heißt, dass diese Kammern alle im Durchschnitt sind in D. Und das heißt, dass wenn ich Gamma langlaufe, ich nur Kammern benutze, die schon aus D kommen. Das war Lemma 6,6. Das ist schon mal die halbe Miete. Was ist mit den Kanten? Was ist mit den Farben, die wir dadurch laufen? Na, ich habe es gerade gesagt, wir müssen uns immer wieder daran erinnern, wie das mit den Kanten innerhalb von Residuen aussieht. Wir benutzen da ja immer nur Farben aus dem Typ. Und in Lemma 4.5 haben wir uns klar gemacht, dass wenn da irgendwo Nachbarschaft ist, dass die Nachbarschaft dann mit einer Farbe aus dem Typ des Residuums passieren muss und nicht mit einer Farbe außerhalb. Das heißt, dass wir also wieder das übliche Argument benutzen können, um uns zu überlegen, dass die Farben, die wir unterwegs durchlaufen, einerseits aus dem Typ J kommen müssen, von R, weil wir ja innerhalb von R unterwegs sind. Andererseits sind wir aber auch innerhalb von R' unterwegs. Wir durchlaufen also Farben aus J'. Und deswegen haben wir insgesamt Farben, die aus J geschnitten J' kommen. Damit haben wir das erste Zwischenziel erreicht. X und Y sind J geschnitten J' verbunden. Der von dir erzeugte Teilgraph liegt also in einer J geschnitten J' Zusammenhangskomponente, also in so einem Residuum. Und jetzt ist nur noch die Frage, ob das irgendwie größer sein könnte, das Residuum dazu. Und da erzähle ich jetzt auch erstmal kurz mündlich was und schreibe dann kurz was an. Ich nehme jetzt einfach irgendeine Kammer her, z, aus Sigma, die ebenfalls mit Farben aus J geschnitten J' verbunden ist mit, sagen wir mal, mit x. Dann liegen die ja in der gleichen J geschnitten J' Zusammenhangskomponente. Das heißt aber, ich komme mit Farben aus J geschnitten J' von z zu dieser Kammer x hin. Und diese Farben kommen einerseits im Residuum R vor und andererseits im Residuum R'. Das heißt, ich verlasse die Residuen gar nicht. Das heißt, dass die Kammer, mit der ich angefangen habe, in Wirklichkeit auch schon aus R geschnitten R' gekommen sein muss. Okay? haben wir also umgekehrt, dass jede Kammer, die in einem J geschnitten J'-Residuum liegt, zusammen mit X, dass die schon aus D kommen muss. Damit haben wir, dass der von D erzeugte Teilgraph tatsächlich ein Residuum ist. Und der Typ ist auch klar, mit dem haben wir die ganze Zeit schon gearbeitet. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch diese Geschichte mit der Projektion, die da am Ende stand. Und dafür nehme ich mir jetzt einfach so ein Element U aus R' her und gucke mir die Projektion mal an. Das ist also U aus R'. Und dann benutzen wir diese Eigenschaft von Projektionen, dass man dadurch eine minimale Galerie in das Residuum hineinfindet. Und das benutzen wir für D. X war die ganze Zeit aus D, das kann ich also weiter benutzen. Jetzt existiert also im Satz 6, 5 eine minimale Galerie von U zu X durch die Projektion von U auf R. Warum? Na, ich laufe in R' los und X liegt in D, also insbesondere in R, und ich kann zu jedem Element im Residuum durchlaufen mit einer minimalen Galerie durch die Projektion. Ich projiziere jetzt also auch das Residuum R. Dann habe ich diese Aussage. Hier benutze ich also, dass X in R liegt. Naja, jetzt habe ich hier diese minimale Galerie. Lemma 6,6 sagt aber, dass Residuen konvex sind. X lag in D, also insbesondere in R'. Ich habe auch in R' angefangen. Das heißt also, dass diese ganze Galerie, alle Kammern, die ich benutze und so weiter, dass das alles in R' liegt. Gleichzeitig liegt aber diese Kammer, auf die ich projiziert habe, in R, das steht ja da. Also liegt sie jetzt auf einmal in R geschnitten R' und damit in D. Da X in R' sind und R' konvex ist, liegt jetzt dieses Projektionsding, weil es ja auf einer minimalen Galerie liegt, auch in R'. Das ist die interessante Richtung. Die Projektion von U auf R liegt in D und umgekehrt kann ich jetzt nicht noch näher rankommen. Das heißt, es ist auch klar, dass die Projektion in D in R liegt und damit sind die gleich. Vielleicht oder an Fragen, denn das war das letzte Resultat in Kapitel 6. Wir sind jetzt mit den Themen Faltung und Projektion erstmal so weit durch. Ab jetzt wenden wir die an. Aber die grundlegenden Eigenschaften, die jetzt gerade interessant sind, die haben wir alle. Und von der Zeit her denke ich, wir können wunderbar jetzt den ersten Satz in Kapitel 7 beweisen. Wie sieht's aus? Darf ich schon wischen? Fertig mit Schreiben? Okay. Dann wische ich jetzt einmal alles. Neues Kapitel, freie Tafeln. Okay, Kapitel 7 heißt reduzierte Wörter und in Wirklichkeit ist der Titel Coxeter reduzierte Wörter. Aber ich habe den Titel jetzt so gelassen, wie er war, bevor ich meine Notation an der Stelle noch exakter gemacht habe. Das also nur als Anmerkung. Ich habe früher, wenn ich die Vorlesung gehalten habe, nicht differenziert zwischen Äquivalenzen und Reduziertheit und sowas in der freien Gruppe oder bezogen auf die freie Gruppe und in der Coxeter-Gruppe. Habe aber gesehen, dass es an einigen Stellen eine Rolle spielt und fürs Verständnis besser ist, wenn man da dann auch unterschiedliche Wörter benutzt. Deswegen bin ich dann irgendwann dazu übergegangen, Coxeter-Äquivalenz zu benutzen und dementsprechend auch Coxeter reduziert sein. Denn nur noch mal zur Erinnerung, als wir über freie Gruppen gesprochen haben, da waren reduzierte Wörter welche, die man nicht umformen konnte zu Wörtern, die, oder reduzierte Wörter waren welche, in denen keine Doppelungen vorkamen, im Sinne von ein Buchstabe mal sein Inversus in Anführungszeichen, in der einen oder anderen Reihenfolge. Wohingegen bei Coxeter-Reduziertheit wir gesagt haben, dass das Wörter sind, die in ihrer Coxeter-Äquivalenzklasse keine kürzeren Wörter. Und die elementaren Umformungen, die sahen ja auch ein bisschen anders aus. Wir haben nicht nur die Möglichkeit, was wegzukürzen oder hinzuzunehmen, sondern wir haben auch noch die Möglichkeit, mit diesen sogenannten elementaren Homotopien einen Kreis, also einen Teil eines Rang-2-Residuums, anstatt in die eine Richtung halb zu durchlaufen, in die andere Richtung halb zu durchlaufen, wegmäßig gesprochen, in Wirklichkeit passiert das mit den Farben, wo sich dann was verändert. Und das Thema kommt jetzt wieder, denn was wir jetzt als nächstes verstehen wollen, ist der Zusammenhang zwischen dieser Coxeter-Reduziertheit von Wörtern und minimalen Galerien in unserem Kammernsystem. Bestimmt ist ganz viel von dem, was wir uns jetzt überlegen, intuitiv klar. Das ist das Gefühl, das ich habe, das ich auch jedes Mal wieder habe, wenn ich mir die Sachen angucke und das vorbereite für die Vorlesung. Da kommen jetzt einige Dinge, bei denen ich vermute, wenn ich das hinschreibe, dann nicken sie innerlich alle und sagen, ach so, ja klar, wie das, wenn ich mir das so bildlich vorstelle, dann ist es klar, dass das so ist. Und wir sammeln jetzt noch die Argumentation dazu. Satz 7.1, da haben wir unsere Generalvoraussetzung und zwei Kammern. Ich denke, dass ich gleich ein Bild brauche und ich glaube, dass ich nicht wieder rüberschwenken möchte zur anderen Tafel und das neu justieren möchte, sondern ich male einfach irgendwo und lebe damit, dass wir dann insgesamt weniger Platz haben. Wir nehmen uns zwei minimale Galerien her von x nach y. Wir laufen hier unten bei x los, hier oben ist irgendwo y, so und jetzt laufen wir da fröhlich hin, einmal mit Gamma und einmal mit Gamma Strich und ich male das jetzt schon so, dass ich ein bisschen im Hinterkopf habe, was in dem Bild noch dazu kommt. Also auf jeden Fall genug Platz lassen, wenn Sie jetzt anfangen zu malen. Hier haben wir einmal Gamma und hier haben wir einmal Gamma Strich. Und jetzt nehme ich mir die Typen her. Wir laufen da ja immer so Kanten lang mit Farben und auf die Art und Weise entstehen dann die Typen. Das sind Wörter in der Menge der Farben, die wir für das Coxeter-Kammern-System zur Verfügung haben. Und diese Typen heißen F und F'. Das ergänze ich jetzt einfach mal mit Typen F bzw. F'. Und was wir jetzt zeigen wollen, ist, dass dann die Wörter F und F' Coxeter-äquivalent sind. Heißt also, minimale Galerien zwischen den gleichen Punkten haben Coxeter-äquivalente Typen. das Bild anguckt und sich das so überlegt, naja, man kann jetzt hier quasi von x zu sich selbst laufen, indem man Gamma und Gamma-Striche hintereinander hängt. Das muss doch irgendwas zu bedeuten haben in der Gruppe. Ja. Aber ich finde es nicht völlig intuitiv klar, dass das, was wir da jetzt zeigen wollen. Und es ist auch tatsächlich ein bisschen Arbeit. Wir machen gleich eine kleine Fallunterscheidung, je nachdem, wie das Ende der Galerie aussieht. Die Idee ist, eine Induktion zu machen über die Länge, also über den Abstand von x zu y. Und dann gucken wir uns halt, also klar, die Idee ist ja, dass wir dann eine Teilgalerie irgendwie basteln, für die wir dann schon alles wissen. Und wir machen das, indem wir das Ende der Galerie abschneiden. Wir gucken uns also die Kammern an, die durchlaufen werden, je nachdem, ob man mit Gamma hier langkommt oder mit Gamma-Strich. Dann hat man hier halt die entsprechenden Nachbarn von y, die da als letztes durchlaufen werden. Und da kommt dann aber eine Fallunterscheidung. Denn theoretisch könnte es ja sein, dass Gamma und Gamma-Strich sich nur hier am Anfang unterscheiden und am Ende laufen wir gleich. Könnte aber auch sein, dass sie total unterschiedlich sind hier am Ende. Und da wir das nicht wissen, kommt eine Fallunterscheidung. Wir beginnen mit Induktion über den Abstand. Und hier gibt es im Prinzip zwei interessante Startfälle, nämlich Abstand 0 und Abstand 1. Die besprechen wir beide kurz. Abstand 0 ist, glaube ich, klar, dass es langweilig ist, denn die einzige minimale Galerie ist ja dann die Galerie, bei der man gar nichts macht. Der Typ ist leer und da ist nichts zu zeigen. Da finden wir einfach gar nicht zwei unterschiedliche minimale Galerien. Und genauso, wenn x und y benachbart sind, wenn der Abstand 1 ist. Da wir immer nur eine Kante haben, gibt es dann auch nur eine Möglichkeit, wie ich mit einer minimalen Galerie von x zu y komme. Ich laufe nämlich diese eine Kante, die die verbindet. Und dann habe ich da diesen einen Typ und es ist wieder nichts zu zeigen. Aber hier geht schon was ein. Hier geht ein, dass ich zwischen zwei Kammern immer, überhaupt, wenn sie benachbart sind und es überhaupt eine Kante gibt, nur eine habe und nicht mehrere. Jetzt wird es also spannender. Die haben Abstand mindestens 2 und die Behauptung des Satzes soll richtig sein für alle minimalen Galerien von einer Kammer zu einer Kammer, also so, dass es die gleichen Kammern sind, die kürzer sind. Irgendwo in unserem Kammernsystem. Da wollen wir uns auch nicht auf Teilgalerien von Gamma oder Gamma-Strich beschränken, sondern das soll einfach immer stimmen. Immer dann, wenn ich zwei Kammern habe, die näher zusammen sind, dann soll die Aussage des Satzes richtig sein. Das Bild bezieht sich gleich nur auf einen Fall. Jetzt muss ich mich also beherrschen, da nicht reinzumalen, aber ich deute da so ein bisschen drauf, damit man sich vorstellen kann, was als nächstes passiert. Ich möchte jetzt Teilgalerien von Gamma und Gamma-Strich benutzen, die um einen kürzer sind. Die sollen also hier stoppen, eine Station vor y. Und das Bild ist jetzt so gemalt, als ob da unterschiedliche Kammern durchlaufen werden. Das liegt daran, dass der Fall, in dem das passiert, der interessantere ist, in dem wir mehr arbeiten müssen. Aber dieses Bild beschreibt sozusagen nicht alle Möglichkeiten, die auftreten. Es könnte auch sein, dass man hier am Ende zusammenläuft. Deswegen also jetzt davon bitte nicht einschränken lassen, gedanklich. Diese Kammern Z und Z', die ich jetzt da einmale, die könnten auch gleich sein. Ich male das Bild aber für den Fall, dass die unterschiedlich sind. Die Idee ist jetzt nämlich, dass ich hier von X zu diesem Nachbarn Z vor Y laufe, mit einer Galerie Gamma 1 und dasselbe mache ich auf der anderen Seite, da laufe ich Gamma Strich lang und habe dann hier so einen Nachbar Z Strich mit einer Galerie Gamma 1 Strich und diese beiden Galerien sind kürzer. Deswegen bin ich fertig, falls Z und Z Strich gleich sind. Denn dann habe ich zwei Galerien von X zur gleichen Kammer, die kürzer sind, die minimal sind. Und auf die kann ich dann den Satz schon anwenden. Da ist dann nichts weiter zu tun. Deswegen ist das der langweilige Fall. So, wie mache ich das jetzt? Sei. Genau, ich habe hier in meinen Notizen, habe ich nicht mit den Kammern angefangen, sondern mit den Typen. Wir haben ja auch F und F'. Und da habe ich quasi so angefangen, dass ich gesagt habe, ich nehme den letzten Buchstaben von F und den letzten Buchstaben von F'. Aber dazu gehört ja im Kammernsystem dann so ein Nachbar Z und so ein Nachbar Z'. Es ist egal, wie rum man anfängt. Sei I der letzte Buchstabe. Genauso J, der letzte Buchstabe in F' und Z', der J-Nachbar von Y. Dann ist klar, dass die Galerien Gamma bzw. Gamma' da so durchlaufen müssen. Hier benutze ich, dass es für jede Farbe von jeder Kammer aus immer nur genau einen Nachbarn gibt. Ich benutze also, dass das Kammernsystem dünn ist. Und jetzt brauche ich noch Typen für Gamma 1 und Gamma 1 Strich und die sollen G und G Strich heißen. Seien G und G Strich aus Fi so, dass ich F schreiben kann als Gi und F Strich als G Strich J. Beziehungsweise Gamma 1 Strich, Teilgalerien von X, also Teilgalerien von Gamma von X zu Z, beziehungsweise zu Z Strich. Jetzt habe ich hoffentlich alles hingeschrieben, was wir brauchen. In den Notizen sieht es dann vielleicht anders aus, aber die Bezeichnungen sind da auf jeden Fall gleich. Ich habe sie vielleicht nur in einer etwas anderen Reihenfolge da eingeführt. Und wie gesagt, bisher ist hier oben in dem Bild noch nichts klar. Es könnte sein, dass Z und Z' gleich sind. Wann passiert das? Na, das passiert genau dann, wenn diese letzten Buchstaben I und J gleich sind. Denn wenn die Buchstaben I und J gleich sind, dann muss dieser eindeutig bestimmte I-Nachbar von Y die letzte Kammer sein, die da durchlaufen wird, bevor wir bei Y ankommen. Und das muss dann dieselbe sein bei Gamma und bei Gamma Strich. Das ist also der erste Fall, der passt noch auf die Tafel. I gleich J. Dann ist Z gleich Z' wegen der Dünnheit des Kammernsystems. Und per Induktion sind wir fertig. Denn per Induktion sind diese anderen Typen, diese kürzeren Typen, G und G', dann Coxeter-Äquivalent. Also auch F und F', denn da hängt man ja nur am Ende noch ein I dran. Und jetzt kommen wir zum zweiten Fall. Und das ist der, wo I und J verschieden sind und wo man also wirklich von Y aus in zwei verschiedene Richtungen läuft, zu Z und Z'. Und das entspricht dann dem Bild, so wie ich das angefangen habe. Das bezieht sich also auf den zweiten Fall. Jetzt warte ich kurz. unten schon wischen? Ach so, ich bin hier so ein bisschen aus dem Bild raus, sehe ich gerade. Da kann ich vielleicht mit der Kamera nochmal optimieren. Ein bisschen. Ups. So vielleicht. Darf ich wischen? Nee, geht. Okay. Das, was wir zeigen wollen, ist ja zum Glück einfach zu merken. Aber wir brauchen jetzt ein bisschen Fummelarbeit für den zweiten Fall. Und deswegen auch das Bild recht groß da, damit wir da noch ganz viel reinmalen können. Denn im zweiten Fall sind I und J verschieden. Ja, dann sieht es so aus wie da oben. Wir malen mal. Jetzt haben wir also hier so eine I-Kante und hier eine J-Kante. Und bevor ich jetzt weiter schreibe, möchte ich kurz die Idee erklären. Wir werden jetzt nämlich mehrere neue Galerien basteln und dann unterwegs per Induktion argumentieren, dass da irgendwelche Sachen Coxeter-äquivalent sind. Und ganz am Ende wird das dazu führen, dass Gamma und Gamma-Strich Coxeter-äquivalent sind. Das geht so über mehrere Zwischenstationen. Und bei den Zwischenstationen helfen uns ein Residuum, das wir uns gleich geschickt hernehmen, und die Projektion. Okay, welches Residuum gucken wir uns an? Naja, hier oben laufen wir ja einmal von hier aus über eine I-Kante dahin und einmal über eine J-Kante. Und so könnte man auf die Idee kommen, dass vielleicht das IJ-Residuum, was jetzt da oben beginnt und was diese drei Kammern enthält, interessant sein könnte. Das ist ein Residuum, wo die Projektion darauf auf jeden Fall irgendwas Interessantes liefert. Also malen wir jetzt hier das, wie wir wissen, kreisförmige IJ-Residuum hin. Das heißt R. Und ich weiß nicht, ob das so liegt. Vielleicht liegt das auch ganz anders. Aber ich male es jetzt so, dass es noch auf die Tafel passt. Und der Witz wird jetzt sein, dass wir die Projektion von X auf dieses Residuum betrachten und dann Galerien finden, die durch diese Projektion gehen. Denn Z, Y und Z' liegen ja im Residuum drin. Das heißt, ich kann minimale Galerien dahin finden, von X aus, die durch diese Projektion gehen. Und das sind dann neue Galerien, mit denen ich irgendwie argumentieren kann. Wie wir sehen werden, liegt die Projektion tatsächlich hier unten quasi dem Y gegenüber. Das male ich jetzt so rein, obwohl wir das noch nicht wissen. Denn so kommt das am Ende raus. Am Ende wird die Situation so sein, dass wir hier die Projektion haben. Und die liegt genau Y gegenüber und wir laufen einmal einen Halbkreis hier lang über Z und den anderen Halbkreis über Z'. Das sehen wir gleich, warum das so ist. Erstmal brauchen wir ein bisschen Notation. Die Projektion heißt W. Und jetzt schreibe ich das alles hin. Und dann machen wir das, was ich gerade schon angedeutet habe. Wir laufen mit minimalen Galerien von X aus los, einmal zu Z und einmal zu Z'. Und wir durchlaufen dabei diese Projektion W. Mit Satz 6,5 ist es wieder, glaube ich. War es 6,5? Ja. Mit Satz 6,5 seien Gamma 2 bzw. Gamma 2'. Minimale Galerien von X durch B bis Z bzw. Z'. Ist das so zu verstehen, wenn ich das so hinschreibe? Sonst habe ich es ja meistens umgekehrt gemacht. Ich habe Start und Ziel genannt und habe dann gesagt, ich laufe durch diese Kammer. Und jetzt mache ich es andersrum und sage, ich laufe von X los durch die Projektion W und ich laufe einmal bis Z und einmal bis Z'. So, und dann kann ich das hier reinmalen. Ah, und dann mache ich das auch noch so, dass die auf der Strecke von X bis W gleich sein sollen. Dabei sollen Gamma 2 und Gamma 2 Strich von X bis W übereinstimmen. Das ist dann nämlich gleich ganz witzig, das sehen wir dann. Wie ist nämlich jetzt die Lage? Na, ich laufe hier los. Du. Und jetzt unterscheiden sich Gamma 2 und Gamma 2 Strich erst ab hier. Hier laufe ich jetzt so links lang mit Gamma 2 und hier laufe ich rechts lang mit Gamma 2 Strich. Und merke jetzt also, einmal laufe ich hier so ein Stück des Kreises ab Richtung Z und einmal laufe ich hier so ein Stück des Kreises ab Richtung Z Strich. Und warum das so symmetrisch ist, das ist noch nicht klar, aber das sehen wir gleich. Oh ja, die Zeit reicht auch noch, um das zu machen. So, jetzt gucke ich mir die Abstände an. Der Abstand von x zu y ist genau ein größer als der Abstand zu z, weil z auf einer minimalen Galerie liegt, genauso bei z'. Und deswegen müssen jetzt Gamma 2 und Gamma 2' gleich lang sein. Das ist der Witz. Weil z und z' so neben y liegen und beide auf minimalen Galerien, habe ich einerseits hier Abstand 2, andererseits habe ich hier nach unten zu x den gleichen Abstand, klar. Und dann muss aber auch, wenn ich ja hier das gleiche Stück habe, der Abstand, also muss quasi die Länge von Gamma 2 und Gamma 2' gleich sein. Ich habe minimale Galerien von x zu diesen beiden Kammern, deren Abstand ich kenne von x, weil der ein weniger ist als der Abstand zu y. Und jetzt habe ich hier am Anfang dieses gleiche Stück. Deswegen müssen jetzt die Teilgalerien, die den Kreis lang laufen, gleich lang sein. Wie schreibe ich das denn jetzt hin? Das ist eine Herausforderung. Z und Z' den gleichen Abstand von x haben, nämlich den Abstand von x zu y minus 1 sind Gamma 2 und Gamma 2 Strich gleich lang. Und jetzt gucken wir uns nochmal die Struktur von diesem Rang 2 Residuum an und dann sehen wir, okay, hier ist der Abstand 2, das heißt, wir müssen hier einmal genau so einen Halbkreis lang laufen und dann noch, also bis Z und dann diese eine I-Kante bis Y und genauso hier. Das heißt, wir kennen jetzt die Typen dieses Stücks der Galerie. Von X bis W sind die gleich und jetzt laufen wir hier einmal den Halbkreis mit I am Ende und das ist dann das Wort PJI, wenn ich mich nicht täusche. Und die andere Richtung, wenn ich mit J ende, ist das Wort PIJ. Jetzt folgt also mit all diesen Überlegungen, dass die Typen der Teilgalerien von B zu Y über Z beziehungsweise Z', die Typen P, J, I, beziehungsweise P, I, J haben. Ah, aber das ist doch jetzt super. Das heißt, ich komme hier mit einer elementaren Homotopie von der einen Galerie zur anderen, also von dem einen Typ zum anderen. Denn ich laufe den Halbkreis einmal in die eine Richtung, einmal in die andere. Und damit habe ich doch, dass die Galerien, die ich kriege, wenn ich Gamma 2 und Gamma 2' fortsetze, einmal mit der Kante I und einmal mit der Kante J von x zu y, dass die homotopieäquivalent sind. Also dass die Typen homotopieäquivalent sind.
und damit insbesondere Kopfzerteig verwendet. Denn am Anfang ist alles gleich und am Ende haben wir diese beiden Halbkreise. So, die Galerien. Gamma 2 mit der letzten Kante I noch hinten dran, also mit Y. Und Gamma 2' mit Y am Ende noch dran, haben also Coxeter-äquivalente Typen. Und jetzt ist man im Prinzip fertig. Jetzt muss man das nur noch irgendwie zusammenbasteln. Denn was habe ich jetzt? Das kann ich, glaube ich, auch am besten am Bild erklären. Und ich möchte es nicht nochmal wischen, sondern ich erkläre es einfach am Bild und es stehen noch zwei Sätze in den Notizen dazu drin. Was haben wir denn jetzt insgesamt? Wir haben das Gamma 1 und Gamma 2. Na, das stimmt nicht ganz. Gamma 1 und... Doch, es stimmt. Gamma 1 und Gamma 2, die laufen doch beide von x zu z. Einmal laufe ich Gamma lang und einmal laufe ich dieses Stück über w und dann im Kreis. Aber ich laufe auf jeden Fall von x zu z. Und diese Galerien sind beide minimal. Die eine, weil sie eine Teilgalerie ist, einer minimalen Galerie, und die andere, weil der Abstand stimmt. Also die Länge der Galerie stimmt. Ich habe also zwei Galerien, die kürzer sind als die von x zu y und die minimal sind. Und deren Typen sind deswegen Coxeter-Äquivalenten nach Induktion. Jetzt habe ich also Gamma 1 und Gamma 2. Auf der anderen Seite habe ich dasselbe mit Gamma 2' und Gamma 1'. Und auf die Art und Weise und dadurch, dass ich immer von der einen Galerie, also hier diese beiden habe ich ja auch, Gamma 2 mit Y und Gamma 2' mit Y. Und so komme ich von links nach rechts. So komme ich also von dem Typ von Gamma, von F, auf die andere Seite. Zuerst überlege ich mir, dass der Typ Coxeter-äquivalent ist zu dem Typ von Gamma 1, wenn ich I noch mit dranhänge. Dann, also das ist ja dasselbe. Dann komme ich zu Gamma 2 über das Induktionsargument, Gamma 2 mit I hinten dran. Dann über diese Aussage komme ich zu Gamma 2' mit J hinten dran. Und dann komme ich zu Gamma 1' mit J hinten dran und dann zu Gamma'. So laufe ich, also einmal von links nach rechts. Und der wesentliche Schritt ist der hier, wo wir den Kreis benutzt haben für die Argumentation. Der Rest ist Induktion. Und in den Notizen steht das. Deswegen wische ich jetzt nicht und schreibe das hier nochmal hin, denn ich könnte es jetzt auch nicht nochmal schöner hinschreiben als in den Notizen. Ist das okay? Auf Wunsch kann ich das Argument auch nochmal sagen und nochmal zeigen im Bild. Möchte das jemand? Klar. Eigentlich braucht man nicht hier alles. Nee, es wird nicht funktionieren. Aber ich kann jetzt, wenn man das ganze Bild sieht, es nochmal erklären kurz. Die Zeit ist gleich um, deswegen möchte ich hier jetzt nicht nochmal ganz ausführlich werden. Aber wir haben ja angefangen mit dem Typ von Gamma. Und das war G und dann hinten dieses Stückchen I. Und G war der Typ von Gamma 1. Und per Induktion kommen wir von Gamma 1, also vom Typ von Gamma 1, zum Typ von Gamma 2. Dann mit dem Argument von vorhin kommen wir von Gamma 2, also von dem Typ zu Gamma 2'. Das war das mit dem Kreis und der Homotopie-Äquivalenz. Dann kommen wir hier mit dem gleichen Argument, weil es ja auch wieder eine kürzere Galerie ist, nämlich nur bis Z', vom Typ von Gamma 2' zum Typ von Gamma 1' mit Coxeter-Äquivalenz. Und Gamma 1' war ja eine Teilgalerie von Gamma', deswegen haben wir dann die Coxeter-Äquivalenz insgesamt. Und wir sehen, dass wir hier ganz schön kombiniert haben. Wir haben ein Induktionsargument kombiniert mit dieser Idee mit der Projektion und dass wir in diesen Rang-2-Residuen so gut Bescheid wissen. Das war eigentlich der Witz. Also dieser Witz, dass die Projektion B genau Y gegenüber liegt und dass wir deswegen da so diese beiden Halbkreise langlaufen, die war hier eigentlich entscheidend. So. Ich kann auch die Kamera nochmal umdingsen. Was brauchst du denn? Nochmal? Das? Okay. Denn das letzte, das allerletzte Argument habe ich nicht hingeschrieben. Das habe ich nur erklärt. Und in den Notizen steht auch was dazu. Gut.
Dann gucke ich jetzt mal kurz in die Gesichter, ob es noch irgendwo Rückfragen gibt oder ob ich nochmal was an den Tafeln ändern soll. Ansonsten haben wir nämlich dann jetzt alle eine kurze Pause. Viertel nach geht's los mit der Übung. Übrigens ist es explizit erlaubt, wenn wir das machen, also wenn schon alle so nett sind und ihr Video dabei haben und so, dann darf man natürlich essen und trinken und sonst was. Das stört mich überhaupt nicht. Auch gleich in der Übung. Wir haben jetzt ja keine lange Pause. Ruhig essen, trinken stört mich nicht. Lieber gucke ich in schmatzende Gesichter als in gar keine Gesichter. Gut, dann bis gleich, oder? Alles klar. Bis gleich.